Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo, David Bowie hat es sich Ende der 1970er Jahre in West-Berlin gemütlich gemacht und dieser Weltstar in München. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Freddie Mercury hat in den 80er Jahren viel das Nachtleben und seine queere Szene in München genossen, aber plötzlich ist Schluss. Ein mysteriöses Virus erreicht die Stadt. Und im Podcast I Will Survive, den es ab heute gibt, geht es genau um die AIDS-Krise. Eines unserer Themen in dieser Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist das wohl glamouröseste Mode-Event des Jahres und hat wegen der Zeitverschiebung bei uns vergangene Nacht in New York stattgefunden. Die Met Gala. Bevor wir aber über die Roben, das Motto, die Stars und DesignerInnen sprechen, fragen wir uns, ja, welche Geschichte steckt eigentlich hinter dieser Veranstaltung? Und das weiß Modejournalistin Diana Weiß. Herzlich willkommen bei uns im Kompressor.
Hallo.
Die Met Gala wird ja in der Fashion-Branche auch gerne als Oscar der Mode betitelt. Aber worum geht es eigentlich wirklich? Es ist ja jetzt kein Dinner in einem Museum für Menschen, die gerne in extravaganten Kleidern rumlaufen.
Naja, eigentlich ein bisschen schon, man das tatsächlich so sagen. Also es ist eine Spendenveranstaltung, es ist ein sogenannter Fundraiser und es wird Geld gesammelt für die Modesammlung des Metropolitan Museum. Die ist relativ alt, ehrwürdig, also schon seit den 1920er Jahren gibt es dort Leute, die sich bemühen, eben historische Kleidungen zu sammeln. Dann gibt es ja immer mal wieder so reiche New Yorker Socialites, die dann gerne auch ihre kompletten Garderoben spenden, ihre Couture-Kleider spenden. Und dafür brauchen sie dann Geld, um diese ganzen tollen Kleidungsstücke eben zu sammeln, zu pflegen, zu kuratieren. Und seit 2014 ist dort federführend Anna Wintour, die langjährige Chefredakteurin der Vogue. Und deswegen heißt das jetzt auch Anna Wintour Costume Center. Also das ist eine Spendenveranstaltung für Anna Wintours Costume Center, wenn man so möchte. Die Gala gibt es schon seit 1948 und da werden eigentlich traditionell betuchte New Yorker und New Yorkerinnen eingeladen zu einem glamourösen Dinner und die Tickets sind sehr teuer. Dieses Jahr hat ein Ticket $75.000 gekostet für einen Sitzplatz. Man muss trotzdem eingeladen werden, damit man das dann bezahlen darf. Und die ganzen Stars, die man aber so auf dem roten Teppich sieht, die zahlen das natürlich nicht selber. Also die meistens sind es dann die Brands, also die Labels, sowohl die großen Designer-Labels als auch Google, Instagram und so weiter, die kaufen dann dort solche Tische, laden dann ihre Leute ein und die werden dann von denen ausgestattet.
Okay, dann lass uns über das Motto sprechen. Das Thema in diesem Jahr war The Garden of Time, inspiriert von der gleichnamigen Kurzgeschichte von J.G. Ballard. Erzählt, kurz gesagt, von Utopie und Schönheit, aber es geht auch um, ja, eine dystopische Wendung im Paradies. Wer hat denn dieses Motto am besten umgesetzt? Welche Interpretationen sind gelungen?
Ja, also ich fand es ein bisschen schwierig. Es ist ja normalerweise, es gibt ja immer eine Ausstellung jedes Jahr, die wird dann auch eröffnet und normalerweise ist das der Titel der Ausstellung auch das Motto. Dieses Jahr war es anders, weil die Ausstellung heißt ja Sleeping Beauty, Reawakening Fashion. Ich weiß nicht, warum sie jetzt dieses andere Motto genommen haben. Im Vorfeld wurde sehr viel spekuliert wegen Garden, dass dann sehr viel Florales kommt, sehr viel Blüten. Gab es auch ein paar Zendaya zum Beispiel in so einem relativ spektakulären Kopfputz, der aussah wie so ein Blumenstrauß, also inklusive so Papier, was da noch drum gewickelt war. Ansonsten hatte man aber den Eindruck, viele DesignerInnen wollten dann eben das gerade nicht machen und das Motto ganz anders umsetzen. Teilweise hat man es gar nicht verstanden. Einer der spektakulärsten Looks, den man jetzt viel gesehen hat, war zum Beispiel Doja Cat. Die kam ja letztes ist ja als Choupette, als Katze von Karl Lagerfeld und diesmal eben in so einem Ganzkörper-Wet-T-Shirt von Vêtements, das Label, was also jetzt der Bruder von Demna Gvasalia macht, der bei Balenciaga auch sehr viele Stars dieses Jahr wieder ausgestattet hat. Also hat es viel vom Körper gezeigt, weil es eben wie so ein weißes T-Shirt ist, was dann so nass ist und am Körper klebt. Aber was das jetzt eben mit diesem Motto Garden of Time zu tun haben soll, hat sich nicht so ganz erschlossen. Genauso Kim Kardashian, die ja in Margiela kam, für ihre Verhältnisse relativ unaufgeregt, halt einfach nur mit so einem sehr, sehr eingeschnürten Taille. Hat man sehr viel gesehen, sehr viel Korsette und so. Weiß nicht, ob das eine Anspielung an Hourglass sein sollte, an die Sanduhr, die hat ja auch irgendwas mit Zeit zu tun. Mhm.
Also ich hätte eine leichte Kritik, aber welche Looks haben dir denn tatsächlich gut gefallen?
Also am besten hat mir persönlich gefallen Lana Del Rey. Das war eine ganz schöne Idee, weil der neue Chefdesigner von Alexander McQueen, Sean McGurr, hat so einen alten Look eben von McQueen wieder neu auferstehen lassen. Und was Ähnliches hat auch Balenciaga gemacht für Nicole Kidman, indem sie eine alte Balenciaga-Robe aus den 1950er Jahren nochmal neu geschneidert haben. Und da habe ich zumindest verstanden, dass die sich Gedanken gemacht haben über dieses Zeitkonzept und dass man in so einem traumverlorenen Garten vielleicht ist, wo diese ganzen Leute noch am Leben sind und wo eben auch diese Mode noch am Leben ist aus der Zeit.
Und zusammenfassend, was würdest du sagen, haben die Stars sich in diesem Jahr nicht ganz so extravagant inszeniert wie in den vergangenen Jahren zuvor?
Es ist halt schwierig. Also die ganze Veranstaltung steht schon seit ein paar Jahren unter Kritik. Also Lee Edelkort hat zum Beispiel gesagt, es wäre so dekadent. Wie könnten die denn so viele tausende Dollar verschwenden, wo doch so schlimme Dinge auf der Welt passieren. Dann hatten wir letztes Jahr diesen großen Trend Quiet Luxury. Also hat man den Eindruck, die wollen jetzt eh gerade nicht so protzen, sondern so ein bisschen dezenter sich geben. Und dann merke ich aber auch immer mehr, dass es irgendwie wenig Labels gibt, die so wirklich bereit sind, konzeptionell zu arbeiten und sich da wirklich mal was zu überlegen, was interessant ist zu dem Motto. Manchmal sind die auch ganz faul und schicken einfach eins zu eins ihre Laufstegkollektionen irgendwie dann da nochmal über einen roten Teppich, ohne überhaupt nochmal ein extra Kleid zu entwerfen.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, Chloe zum Beispiel hat das dieses Jahr gemacht. Sie haben ja eine neue Designerin, also Chimamanda Kamali. Das Debüt war auch sehr viel bejubelt im Februar, aber alle Schauspielerinnen, also Sienna Miller, Zoe Saldana und so weiter, die dann von Chloe eingeladen waren, hatten einfach nur diese Laufstegkollektion an, die im Februar gezeigt wurde. Zwar so ein bisschen romantisch mit Rüschen und Chiffon und so, aber es hat jetzt auch nicht super zu dem Motto gepasst. Und da denke ich mir, warum macht man denn dann nicht mal ein Extrakleid, wo man noch schon so eine Riesenbühne dafür hat?
Also eine etwas uninspirierende, vielleicht nicht so fantasievolle Met-Gala, wie wir es in den vergangenen Jahren erlebt haben. Modejournalistin Diana Weiß, auch über die Geschichte, zumindest hast du uns die mal konkret eingeordnet. Vergangene Nacht unserer Zeit fand die Met-Gala in New York statt. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wie ist es eigentlich? Muss sich in Computerspielen auch unsere Gesellschaft zeigen? Denn offensichtlich gibt es in Computerspielen keine Mütter. Also inwiefern spiegeln Videospiele und ihre Kultur gesellschaftliche Machtverhältnisse? Das fragt unter anderem das Buch Spielkritik. Blockbuster wie God of War oder The Last of Us setzen vor allem auf eine Kombination aus Vater und Sohn oder Vater und Tochter. Das zeigt zum Beispiel auch The Last of Us. Darin sieht man einen Vater mit seiner Tochter, wie sie durch die Wildnis laufen und er sie, während sie an einem Berg entlang klettern, ins Wasser schubst. Also könnte man auch mittlerweile von einer Datification of Games sprechen. Und Kommunikationswissenschaftlerin Nathalie Berner hat einen Aufsatz über die Nichtexistenz von Müttern in Computerspielen in diesem Buch verfasst. Warum das so ist, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo.
Ich habe es kurz skizziert, aber lassen wir uns nochmal zum Phänomen der Rolle der Datification zurückkommen. Also gerne auch anhand von Beispielen. Wie kam es, dass diese Spiele so prominent wurden?
Ja, da gibt es verschiedene Erklärungen dafür. Eine Erklärung für die Popularität von Vaterfiguren ist, dass das Medium Computerspiel im letzten Jahrzehnt gereift ist und männliche Protagonisten nicht mehr sozusagen nur als gewaltbereite, starke Superhelden konfiguriert werden, sondern dass eben auch komplexere, brüchigere Charaktere wie eben Väter, Ex-Ehemänner und so weiter eine Rolle spielen. Allerdings wird da aus kritischer Perspektive eben dagegen gehalten, dass die Spiele, Spielentwickler und Spieler eigentlich nicht reifer, sondern irgendwie nur älter geworden sind und dass sich deshalb die Industrie an diesen geänderten Geschmäckern oder veränderten Geschmäckern und eventuell auch an die veränderten Lebenssituationen angepasst hat, weil die Spieler und Entwickler, Spielentwickler eben mittlerweile selbst auch Väter sind. Und eben da das Ziel ist, dass eben die Kaufkraft des Kernpublikums nach wie vor eben gebunden werden soll und dass die klassische Damsel in Distress, also die Jungfrau in Not, einfach nur durch die Tochter in Not sozusagen ersetzt wurde. Und es geht hier eben auch um die kommerziellen Interessen, weil sich dieses Narrativ eben auch sehr gut verkauft hat und immer noch verkauft. Und wenn man sich das Ganze nochmal spielerisch anschaut, dann ist eben sehr auffällig, dass Gewalt nach wie vor ein integraler Bestandteil zu sein scheint von dieser Form väterlicher Männlichkeit. Und der Vater, der eben beschützt und die Führung übernimmt und so weiter. Und die Gewalt, die eingesetzt wird, wird auch immer als notwendig und moralisch richtig dargestellt, um eben das Überleben der Töchter zu sichern. Und ja, in diesen Vaterrollen geht es dann eben weniger um die tatsächlich elterliche Fürsorge, so wie sie eben üblicherweise den mütterlichen Figuren zugeschrieben wird.
Ich wollte gerade sagen, das zeugt von klassischen Stereotypen, also anhand des Beispiels, was ich gerade genannt habe, der Vater, der sein Kind ins Wasser schubst, das ist jetzt nicht unbedingt Care-Arbeit, das hat ja eher was Kumpelhaftes, ja. Sei stark, selbstbewusst. Wenn denn dann mal eine Mutter auftaucht in einem Computerspiel, wie wird diese Figur denn dann dargestellt?
Ja, genau. Da kann man wirklich sagen, dass Mütter und Mutterschaft in Videospielen also eigentlich kaum repräsentiert sind, sondern immer nur in sehr ähnlicher und sehr eingeschränkter und eindimensionaler Art und Weise. Und das ist eben zum einen im Modus der Abwesenheit, wie ich das genannt habe, nämlich sie ist entweder einfach nicht da, sie ist schon tot oder stirbt früh in der Handlung, oder sie dient eben als eine Form von emotionaler Triggerpunkt. Das heißt, sie dient eigentlich dazu, dem eigentlichen Helden oder Charakter eine emotional tiefere Brüchigkeit in der Biografie zu geben und eben auch in der Handlung emotionale Momente hervorzurufen, wenn eben dann die Mutter stirbt, gesucht wird, sie also irgendeine Form von Quelle des Leids oder Verlusts ist oder eben oftmals einfach eine Leerstelle. Und die Mutterfigur, und das ist eben wichtig, hat also eine rein narrative oder dramaturgische Funktion. Sie ist aber de facto oder sie hat de facto keine gestaltende Rolle als eben spielbarer Charakter. Mhm. Und das ist eben ein sehr wichtiger Kritikpunkt, dass Mutterfiguren nur selten wirklich spielbar sind. Und das steht eben sehr im Gegensatz, so wie Sie es ja am Anfang auch gesagt haben, zu diesem Trend der Dadification of Games, die wirklich in den letzten Jahren sehr viele Spiele dieser Art rausgebracht hat. Und das sehen wir eben, was Mutterschaft angeht, überhaupt nicht.
Also aber das mit der Abwesenheit, warum Mütter überhaupt nicht in Computerspielen dargestellt werden und da vor allem nur durch die Narrative der Mutter, die halt gestorben ist, sitzen da am Ende zu wenig Frauen? Sie haben es ja schon kurz umrissen. Die Entwickler sind jetzt selber Väter. Braucht es da sozusagen auch eine Evolution, mehr Mädchen, die in MINT-Bereichen sich weiter fortbilden? Oder was wäre da Ihr Ansatz?
Ja, klar. Also einerseits sozusagen, was wir dann in Videospielen sehen, hat natürlich auch immer mit den Produktionsbedingungen dahinter. Sozusagen, da sind viele Entscheidungsprozesse dahinter, was dann letztlich auch weiterentwickelt wird. Und wenn sich da auch die Entwicklerteams sozusagen verändern und die Strukturen dahinter verändern, dann werden wir da auch vermutlich auch zukünftig komplexere Figuren sehen. Also das ist sozusagen, da muss sich auch dann strukturell was verändern. Mhm.
Einen anderen Aspekt, den ich noch sehr interessant finde, Sie schreiben, die abwesende Mutter im Videospiel kann als Antithese zum ideologisch aufgeladenen Konzept der guten Mutter im Alltagsdiskurs verstanden werden. Das ist ja insofern spannend, als dass es auch bedeutet, man kann die abwesende Mutter auch feministisch oder auch subversiv lesen.
Ja, genau. Also das kommt daher. Ich habe in meiner Dissertation eben auch den Altersdiskurs untersucht, also wie welche Vorstellungen und Ideen Menschen von Mutterschaft haben und was sie artikulieren, wenn man sie dazu befragt. Und dabei eben sehr auffällig, dass immer wieder kam, eben die Konzepte des Daseins, Zeit haben, also im Grunde die Anwesenheit, das war ein ganz wichtiger Aspekt, der da immer noch sozusagen ganz stark präsent ist. Und Videospiele, wie andere popkulturelle Medien ja auch, dienen ja sozusagen als Ort von Gegenerfahrung zu Alltagsroutinen, wie man so schön sagt oder formulieren kann. Und das macht die Videospiele ja eben auch so attraktiv für Spielende. Und da sehen wir eben, dass wenn die abwesende Mutter also eine Gegenerfahrung ist, dann bedeutet das eben auch in der Umkehr, dass eben andererseits diese emotionale Aufgeladenheit von Mutterschaft im Alltagsdiskurs nach wie vor besteht.
sagt Kommunikationswissenschaftlerin Nathalie Berner über die Frage, warum es keine bzw. abwesende Mütter in Computerspielen gibt. Nachzulesen im Buch Spielkritik, kritische Perspektiven auf Videospiele im Kapitalismus, ist im Transkriptverlag erschienen, kostet 40 Euro. Liebe Frau Berner, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke auch. Ciao.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Viktoria Eglau.
Der Krieg in Gaza hat die Verleihung der Pulitzerpreise in New York bestimmt. Etwa wurde die New York Times für ihre Artikel über den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober ausgezeichnet, sowie für ihre Berichte über die Antwort der israelischen Streitkräfte. Die Nachrichtenagentur Reuters gewann einen Preis in der Kategorie Nachrichtenfotografie für ihre Berichterstattung über den Angriff vom 7. Oktober und die Vergeltungsmaßnahmen Israels. Das Pulitzer-Komitee, das bei der New Yorker Columbia-Universität angesiedelt ist, bedachte Medienschaffende, die über den Konflikt zwischen Israel und der Hamas berichten, mit einer besonderen Erwähnung. Vor genau 200 Jahren, am 7. Mai 1824, wurde sie in Wien uraufgeführt, die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Deswegen führen berühmte Orchester sie heute Abend gleichzeitig auf, in Wien, Leipzig, Paris und Mailand. Der Fernsehsender Arte überträgt das Konzert. Aus jeder Stadt wird ein Satz zu hören sein. Vor allem der vierte Satz von Beethovens 9. fasziniere bis heute, sagte hier im Deutschlandfunk Kultur die Musikjournalistin und Filmemacherin Carmen Traudes.
Also dieser vierte Satz ist politisch wahnsinnig geprägt. Er ist eben so populär, auch gerade dadurch, dass er nun mal die Europahymne stellt. Andererseits ist die Faszination, geht schon auch von den anderen drei Sätzen aus, die auch sehr viel zu bieten haben. Also gerade der erste Satz, der hat auch die Musikgeschichte geprägt. Also das heißt, die Sinfonie als Ganzes ist es auch wert, mal betrachtet zu werden.
Carmen Traudes, Musikjournalistin und Filmemacherin. Die Farbattacke auf das Gemälde »Der Ursprung der Welt« von Gustave Courbet in der französischen Stadt Metz ist von zwei Aktivistinnen verübt worden. Sie sprühten gestern die Worte MeToo mit roter Farbe auf das Gemälde und auf einige andere Werke, wie das Centre Pompidou Metz mitteilte. Dorthin war Courbets 1866 gemaltes Bild aus dem Pariser Musée d'Orsay ausgeliehen worden. »Der Ursprung der Welt« zeigt das Geschlecht einer Frau aus großer Nähe. Die Farbattacke wurde von der französisch-luxemburgischen Performance-Künstlerin Deborah de Robertis organisiert. Sie sprach von einer Geste der Wiederaneignung. Das Museum erklärte, bei allem Respekt für feministische Bewegungen sei man schockiert über den Vandalismus an Werken von Künstlern. Ein Werk wurde zudem gestohlen. Die Aktivistinnen wurden in Polizeigewahrsam genommen. Im schwedischen Malmö findet heute das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest statt. Von den 15 Ländern, die dabei an den Start gehen, kommen 10 ins Finale am kommenden Samstag. Unter ihnen ist auch der in den Wettbüros derzeit als Favorit geltende Kroate Baby Lasagna. Für Deutschland tritt der aus Ostwestfalen stammende Isaac an. Der 29-Jährige wird sein Lied Always on the Run vortragen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
I Will Survive, der Kampf gegen die AIDS-Krise. So heißt der neue Podcast vom Bayerischen Rundfunk. Darin geht es um ein München der 1980er Jahre. Weltstars wie Freddie Mercury machen dort Party inkognito. Ja, die queere Szene, die blüht.
München war ja ein der Hochburgen im Travestiebereich und im Ausgehbereich auch. Denn wir hatten ja fast 30 Lokale in München, das muss man sich mal vorstellen.
Das Glockenbachviertel ist auch heute noch der Stadtteil mit den meisten queeren Bars. Aber inzwischen auch krass durchgentrifiziert. Zu Peters und Sabrinas Zeit stehen da runtergerockte Altbauten, in denen die Miete billig ist.
Ja, die Menschen begegnen sich in Clubs, haben Spaß, bis die AIDS-Krise ausbricht. Es geht also auch um Angst, Verlust und um den Widerstand in einer Zeit, als Bayern als einziges Bundesland auf Ausgrenzung statt auf Aufklärung setzt. Philipp Sievert ist Host und Mitautor des Podcasts jetzt bei uns. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, die AIDS-Krise in Deutschland ist mittlerweile schon über 30 Jahre her. Wieso habt ihr euch entschlossen, das Thema nochmal aufzurollen?
Die AIDS-Krise in Bayern, die erzählt am Ende vor allem die Geschichte von Solidarität unter queeren Menschen, die erzählt eine Geschichte von sich sichtbar machen. Und auch wenn das jetzt über 30 Jahre her ist, ich glaube, dieses sich sichtbar machen und gemeinsam auf die Straße gehen, das könnte gar nicht aktueller sein, wenn man schaut, wie queere Rechte teilweise leider ja auch jetzt gerade wieder beschränkt werden. Oder eben in dem Einspieler ging es um Travestie-Shows in den USA, da werden teilweise Drag-Shows heute verboten. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Kampf, den wir beschreiben, der ist heute noch genauso aktuell. Und deswegen haben wir uns entschieden, das jetzt zu machen. Und wir hatten auch das Gefühl, das Team und ich, dass zwar queere Geschichten heute gehört werden, aber dann sind das oft junge queere Menschen, die sich zum Glück sichtbar machen können. Aber was ist eigentlich mit der Generation davor? Und deswegen ist es schön, dass wir denen mal Platz einräumen können in diesem Podcast.
Es geht also auch um das Vermächtnis der Menschen von damals und was sie der heutigen queeren Community eventuell hinterlassen haben. Es sind ja teilweise sehr persönliche, tragische Geschichten von Menschen, die die AIDS-Krise als erste und vielleicht auch am härtesten getroffen hat. Ein Protagonist ist Peter Ambacher. Was hat er erlebt?
Peter ist Ende der 70er schon nach München gekommen, um irgendwie die große Freiheit zu finden. Er kam aus einer kleinen Stadt und dann war er hier und hat aus Zufall, als er durchs Glockenbachviertel spaziert ist, Rainer getroffen. Und Rainer ist sein alter Schulfreund, den wusste er gar nicht, dass der inzwischen auch in München lebt. Rainer hatte eine Bar und dann hat Peter entschieden, du, ich mach die Bar mit dir zusammen. Und die beiden hatten die beste Zeit hier irgendwie in dieser blühenden queeren Szene. Ja, bis dann alles eben anders wurde und die beiden in einer Bar saßen eines Abends. Das war dann nicht die eigene, sondern woanders. Und da sagt der Barkeeper auf einmal zu Peter, du, es soll da jetzt diese neue Krankheit geben. Und die befällt Schwule. Und da hat sich alles für Peter verändert.
Und vor allem auch im weiteren Verlauf, da bekommt man einfach nochmal hautnah mit, wie unsicher die Menschen waren. Es gab eine Telefonberatung, die AIDS-Hilfe, die gibt es heute noch. Da riefen dann die Menschen an. Hier mal ein Ausschnitt.
Kann ich mich anstecken, wenn ich aus dem gleichen Glas trinke?
Kann ich mich anstecken, wenn jemand in meinem Haus wohnt, der oder die HIV infiziert ist?
Dadurch, dass wir die gleiche Luft nutzen.
Ja, also das veranschaulicht, finde ich, sehr stark diese Unsicherheit und die Aufklärung, die auch gefehlt hat. Außerdem gab es auch einen Notfallanschluss für Menschen, die suizidal waren. Was war das für eine internalisierte Homophobie? Der Spiegel, der schrieb ja damals, dass das versucht ja auch, oder beziehungsweise das hebt ja auch hervor in dem Podcast, der Herr hat für die Homosexuellen immer eine Peitsche bereit.
Ich glaube, das war einerseits die Homophobie in den Medien, die einfach schwule Männer diskriminiert hat, zu Schuldigen gemacht hat, obwohl sie ja gerade eigentlich Opfer einer Epidemie waren. Und weil du gerade diese internalisierte Homophobie ansprichst, es war eben oft so auf Stationen, dass diese Männer, die dort lagen, gesagt haben, ich will gar nicht mehr weiterleben, und die haben nichts mehr gesagt, die waren still und die haben richtig verinnerlicht, was die Medien und die Gesellschaft über die gesagt hat. Ihr seid selbst schuld und euer Lifestyle, der hat euch in diese Situation gebracht, und deswegen auch bei der Telefonberatung dieses zweite Telefon, das mit dem Notruf verbunden war, weil da gingen regelmäßig Anrufe ein, da haben Männer gesagt, es reicht jetzt, ich will mir das Leben nehmen, und die haben richtig, wie gesagt, verinnerlicht, ich bin schuld und ich bin falsch.
Ein anderer Peter, der ehemalige CSU-Politiker Peter Gauweiler, übernimmt dann das Viertel, kontrolliert die queere Community, steht auch ja für eine bundesweit einmalig restriktive AIDS-Politik. Ihr habt ihn im Podcast auch interviewt. Erstmal spricht er da über seine damalige Politik. Hier mein Ausschnitt.
Und in diesem Gewerbe, das mit allem, was man Sex nennt, egal ob schwul oder hetero, auch viel Rücksichtslosigkeit herrscht. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Und dass es da auch eines entschlossenen, klaren Eingreifens des Staates gab, dass die dadurch geschützt worden sind, da sehe ich heute auch kaum mehr jemand, der das bestreitet.
Ja, wie habt ihr ihn wahrgenommen? Auf mich hat er trotzdem sehr diffus gewirkt. Klang er irgendwo einsichtig?
Also ich muss dir sagen, ich war erstmal super aufgeregt, als ich dahin bin zu Peter Gauweiler in die Kanzlei. Ich mich gefragt, sag mal, wieso bist du so aufgeregt von einem Interview? Und dann habe ich festgestellt, ja, weil egal wo wir waren, in Interviews oder im Archiv, es kam immer wieder bei ihm raus und Leute haben gesagt, er hat uns geschadet. Ich habe ihn gefragt, waren die Maßnahmen so richtig? Er hat damals den sogenannten Maßnahmenkatalog mit auf den Weg gebracht und ich habe den Eindruck, er steht nach wie vor zu diesem Kurs. Er hat ihn mir erklärt und er hat gesagt, Angst von Minderheiten, die kann man ruhig in Kauf nehmen, wenn die Mehrheit geschützt wird. Und er hat nicht gedacht, ich muss die Angst jetzt bekämpfen und ich muss die Leute aufklären, sondern Angst ist ja für ihn auch ein Mittel, damit Leute sich schützen und wachsam bleiben.
Und wenn wir nochmal zurückkehren zum Beginn der ersten Folge, da sprichst du ja auch darüber, wie diese Recherche dich persönlich als Teil der queeren Community beeinflusst hat. Welche Erkenntnisse hast du aus der Arbeit am Podcast und den Gesprächen gezogen?
Das klingt total cheesy. Ich sage den Satz aber auch im Podcast einmal, weil es stimmt. Ich habe wirklich durch diese Arbeit erkannt, auf wessen Schultern ich stehe. Denn als schwuler Mann mache ich mir nicht ständig im Alltag Gedanken darüber, wer eigentlich vor mir kam. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Aber ich hatte eben die Chance durch dieses Projekt, das mir jetzt einfach nochmal ganz sichtbar zu machen. Da waren Männer und auch queere Menschen, auch Frauen, die waren vor mir auf der Straße, die haben gekämpft und die haben sich sichtbar gemacht. Und das ist einfach ein Geschenk, das durch diesen Podcast zu erleben und auch einfach in Gesprächen diesen Menschen gegenüber zu sitzen und zuzuhören. Ja.
I Will Survive. Der Kampf gegen die AIDS-Krise. Ab heute findet man alle 6 Folgen in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich sprach mit Host und Co-Autor Philipp Sievrath. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Ich will kein Mädchen sein. Ich will auch kein Junge sein. Ich will nur ich selbst sein. So heißt es an einer Stelle im Comic Genderqueer, eine nicht-binäre Autobiografie. Der Comic ist eines der umstrittensten Bücher in den USA, hat in den vergangenen Jahren immer wieder eine Kontroverse ausgelöst und kommt von Maya Kobabe. Darin reflektiert Kobabe offen deren Geschlechtsidentität und sexuelles Begehren. Und dieses Buch ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Unsere Comic-Expertin Lara Keibert hat's gelesen. Was ist denn das Problem erstmal und warum war Genderqueer 2021 das am häufigsten verbotene Buch in den USA?
Ja, also zur Einordnung, Genderqueer kam 2019 erstmal raus in den USA und hat damals noch gar nicht so viel Aufhebens gemacht. Das wurde gut von den Kritiken aufgenommen. Kleine 5000 Exemplare Auflage in einem ganz kleinen Comicverlag, haben kaum Leute irgendwie mitbekommen. Aber dann im September 2021 bei einer Schulversammlung in Fairfax County im Bundesstaat Virginia empörte sich eine Elternvertreterin, nämlich Stacy Langton, über das Comic, weil es in der Schulbibliothek verfügbar war. Und da ging es dann um sowas wie, ja, Pornografie, der Schutz von Kindern und so weiter. Und diese Schulversammlung, die wurde mitgefilmt mit einem Handy und dann auf Social Media geteilt. Das ging natürlich sofort viral und das haben rechtskonservative Gruppen gerne aufgenommen und da eine gezielte Verbotskampagne draus gemacht. Unter dem Vorwand eben des Kinderschutzes und wie bei so einem Dominosteineffekt sind dann ein Bookban, ein Verbot an Schulbibliotheken nach dem anderen gekommen und daraus wurde dann das Most Challenged Book 2023, was der US-Bibliothekenverband jedes Jahr rausgibt und das sind immer Bücher, für die Zensur an Schulen gefordert wird. Es geht also wirklich vor allem um Schulen. Mhm. Und jetzt ist Genderqueer zum dritten Mal auf Platz 1 dieser Liste gelandet. Und daran sieht man, dass sich das immer wieder so fortpflanzt.
Also trotzdem gleichzeitig enorm erfolgreich. Ja. Argumentieren denn diejenigen, die gegen das Buch sind, es sei jetzt komplett falsch und schlecht oder geht es da um einzelne Seiten?
Also sie ziehen immer völlig aus dem Kontext einzelne Panel oder Seiten raus. Es gibt zum Beispiel Szenen, wo man gezeichnetes Monatsblut sieht von Kobabe. Einmal bindet Kobabe den Busen ab. Es gibt Masturbationsfantasien im Stil einer griechischen Urne, die real existiert und die einfach nur nachgezeichnet wird. Und das wird zum Beispiel zum Anlass genommen, dass es halt pornografisch sei. An einer anderen Stelle hat Kobabe mit einer Partnerin Sex im Sinne eines Umschnallpenises, aber das ist auch total harmlos gezeichnet eigentlich. Und im Jahr 2024 eigentlich kein krasser Tabubuch mehr, was man da sieht. Also es ist weit weg von Pornografie. Da gibt es deutlich Schlimmeres, auch im Comic-Bereich. Es ist also wieder mal ein vorgeschobener Aufreger. Dahinter liegt leider wieder mal der allgemeine Kulturkampf in den USA. Und es hat auch dazu gebracht, dass der PEN-Verband USA, also der Poets, Essayists, Novelists-Verband, der für die Freiheit von alles, was da kreativ geschrieben wird, kämpft, hat eine groß angelegte Studie veröffentlicht und hat herausgefunden, am häufigsten werden tatsächlich LGBTQIA-Inhalte und People of Color-Protagonistinnen an Schulen verboten. Also Bücher, die diese zwei Sachen haben, sind die, die am meisten an Schulen verboten wird. Und dann sieht man schon, da ist eine sehr große Tendenz.
Vor allem, ich denke gerade so an Serien wie Sex Education, die ja genau mit diesen Themen spielen. Also da fragt man sich, was ist im Jahr 2024 eigentlich noch so verkehrt an diesen Themen? Ja. Inhaltlich, worum geht es denn jetzt auf diesen 240 Seiten?
Also es ist, wie wir schon gesagt haben, am Anfang eine Autobiografie und die geht von der jüngsten Kindheit bis heute. Die Entwicklung von Kobabi selbst, Kobabi ist sehr frei und offen aufgewachsen, hat eine Kindheit auf dem Land gelebt, ohne große irgendwie Erziehungsmaßnahmen, die jetzt irgendwie sehr strikt wären. Die Eltern waren selber auch künstlerisch ausgeprägt, deswegen war Kobabi von Anfang an auch sehr künstlerisch tätig, hat dann auch ein Kunststudium mit Comic-Schwerpunkt absolviert. Und es geht in dieser Geschichte immer wieder da um das eigene Körpergefühl von Kobabi. Kobabi denkt, irgendwie gehöre ich nicht dazu, irgendwie passt es nicht. Warum darf ich, ich werde als Mädchen einkategorisiert, ich fühle mich gar nicht so, warum darf ich nicht mit den Jungs spielen, warum sagen die, dass Mädchen blöd sind? Ich finde ja Mädchen und Jungs blöd, ich könnte doch mit allen spielen. Und es geht natürlich auch um die eigenen romantischen Gefühle, weil wenn man sich mit seinem eigenen Gender nicht so richtig klar ist, ist es ja auch schwierig, wie fühlt man, ist es dann mit den romantischen und sexuellen Gefühlen anderen gegenüber? Und das wird eigentlich immer wieder reflektiert und durchgedacht und handelt aber auch immer wieder von positiven Momenten, also auch vom Glück und der Erleichterung, wenn Kobabi dann im Studium erstmals Gleichgesinnte und Verbündete findet, in so einem Club zum Beispiel, wo es darum geht, eben Marginalisierte irgendwie, dass sie sich treffen. Also es hat auch viele positive Momente.
Das klingt jetzt nicht unbedingt nach großer Provokation oder auch egozentrischer Nabelschau. Wie lautet denn dein Fazit?
Also ich finde erstmal, wenn man sich so die Zeichnungen anschaut, das ist wirklich schön mit Klarheit und Eleganz gezeichnet und auch toll koloriert. Also das ist zum Anschauen schon richtig schön. Es ist eine berührende Lebensgeschichte, weil es viele emotionale Momente gibt, auf die man irgendwie auch nachvollziehen kann. Ich finde auch für Kinder ab 13 ist absolut bedenkenlos lesbar, weil da nichts Schlimmes gezeigt oder passiert ist, was sie mit 13 nicht eh schon überall gesehen haben. Im Gegenteil ist es, glaube ich, eher hilfreich für Kinder so im Angehen der Pubertät, wenn sie sich selber auch unsicher sind. Und es gibt einfach wenig Beispiele von nicht-binären Figuren, die das auch reflektieren, mit denen man mal nachforschen kann, geht's mir ähnlich, geht's mir da anders, und dazu ist es super hilfreich und damit eigentlich auch ein wertvoller Beitrag zur Aufklärung, aber eben verknüpft mit einer emotionalen Lebensgeschichte.
Oder für konservative Eltern, die ein bisschen mehr Toleranz üben könnten.
Ja, auf jeden Fall.
Comic-Expertin Lara Kaibert über Genderqueer von Maya Kobabe ist gerade auf Deutsch erschienen. Im Reprodukt Verlag, kostet knapp 20 €. Ich danke dir für die Vorstellung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gern, danke.